Payment & Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
Hallo und herzlich willkommen zur 279. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Es ist immer noch Urlaubszeit. Gäste sind im Urlaub, Teammember von Payment Banking sind im Urlaub und ihr seid vielleicht auch noch im Urlaub. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Podcast nochmal aus der Retorte zu nehmen mit Content, der bereits aufgezeichnet, aber noch nicht veröffentlicht ist. Und zwar haben wir uns in dieser Woche entschieden, das Panel von der Banking Exchange zum Thema wie digitales Corporate Banking zu nutzen und euch vorzustellen. Die Banking Exchange fand statt am 9. und 10. Juni in Frankfurt und auf dem Panel sprechen Dr. Marie-Louise Selig von Acatus, Anne Fromme-Schön von PayPal Deutschland, Christian Zahn von McKinsey & Company. Und da wir am Anfang ein paar Probleme hatten, die Gäste sich einwählen zu lassen, mit der Technik haben wir kurzfristig noch darum gebeten, Rafael Otero mitzukommen, weil wir nicht wussten, ob alle Gäste tatsächlich auch kommen würden. Das Ganze wird moderiert von mir, Jochen Siegert. Und bevor wir gleich in Medias Res gehen, der Dank an unseren lieben Sponsoren Scalable Capital, denn die Kollegen von Scalable unterstützen uns hier und es wäre alles gar nicht möglich. Wir haben vor kurzem auch den Gründer Erik Potzowat hier in einem der Podcasts gehabt, der sein neues Produkt erklärt hat. Nämlich das neue Produkt ist ein Neo-Broker von Scalable. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine Trading-Flatrate für 2,99 Euro anbietet. Für 2,99 Euro pro Monat können unbegrenzt Aktien ETFs getradet werden oder ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Spannendes Modell. Geht hin, geht zu Scalable, schaut euch Scalable Capital an und probiert's aus. Wenn ihr noch mehr Informationen hören wollt, wie gesagt, hört den Podcast an von Erik mit André. Und das war's. Von der Einführung war's das. Ich gebe jetzt das virtuelle Mikrofon von mir selbst an mich selbst als Moderator des Panels von der Banking Exchange zum Thema Corporate Banking. Viel Spaß und bis demnächst.
Wir haben gestern über das Thema Retail Banking und KMU Banking gesprochen und wollen heute mal das ganze Thema Corporate Banking diskutieren und schauen, wie wir da in der Digitalisierung sind. Ich habe als Gäste erstmal ganz kurz hier vor Ort schnell eingesprungen, der Rafael Otero, weil er, der Christian Zahn von McKinsey noch technische Probleme hat, der kommt gleich wohl hoffentlich dazu. Und remote da oben, die Marie-Louise Selig, CEO und Co-Founderin von Acatus und die Anne Fromme-Schön, die wir jetzt zuerst hier sehen, Head of Financing Solutions Germany von PayPal. Hallo ihr beiden, hört ihr mich? Also die Anne muss die Seite nochmal neu laden. Dann fangen wir mit dir, Marie-Louise, an. Kannst du ganz kurz mal erklären, was macht Acatus? Weil der gemeine Follower von Payment Banking weiß nicht, was Strukturierung und Verbriefungen sind. Kannst du ihn mal kurz abholen, was du machst?
Zu Acatus, wir sind die erste digitale Debt Capital Markets Plattform. Das heißt, wir bieten Banken und Alternative Finance Providern, zum Beispiel Fintechs, aber auch Fonds, also alle, die im Prinzip Assets auf der Bilanz haben, an, diese Kredite bei uns auf der Plattform einzustellen. Wir wandeln die dann um in ein Wertpapier, das nennt man im Prinzip eine Verbriefung, und bieten dann auch dieses Wertpapier dem europäischen Kapitalmarkt über unsere Plattform an, sodass die eben dann in diese Kredite, die normalerweise ja illiquide sind und auch relativ schwer handelbar sind, in Form von Wertpapieren, das heißt Anleihen, investieren können. Und damit kreieren wir eigentlich so eine Win-Win-Situation. Banken und Fintechs können im Prinzip Neugeschäft machen. Bei Banken ist das relativ interessant. Wir sprechen ja auch gleich nochmal detaillierter über die, weil sie so eben relativ leicht Eigenkapitalentlastung und RWA-Entlastung erreichen können, weil sie eben Kredite gezielt von der Bilanz runternehmen können und eben am Kapitalmarkt platzieren können. Und das ist ja im Prinzip die größtmögliche Nachfrage. Und Investoren haben eben Zugang zu diesen attraktiven Assets. Und in Zeiten von Niedrigzins schauen gerade die institutionellen Investoren, wo kriegen wir eigentlich noch die Renditen her? Und da brauchen sie eben Investmentprodukte in Form einer Anleihe, in die sie dann auch relativ leicht einfach investieren können.
Super. Jetzt haben wir sowohl die Anne wieder da und den Christian. Perfekt. Anne, kannst du mal kurz was sagen, ob wir dich jetzt hören? Nee, sie ist wieder eingefroren. Dann springen wir.
Ich muss woanders hingehen, die Leitung ist ganz schlecht. Hallo.
Okay. Also die Leitung ist wohl ganz schlecht bei der Anne. Dann versuchen wir das nochmal weiter. Hallo Christian. sprichst.
Guten Morgen. Ja.
Guten Morgen. Christian, du bist Unternehmensberater bei McKinsey. Berätst du Banken in Corporate Banking? Kannst du kurz einen Background zu dir geben?
Sehr gerne, ja genau. Christian Zahn, mein Name, bei McKinsey Partner im Frankfurter Büro. Ich mache im Schwerpunkt Corporate Banking, aber auch Private Banking bei McKinsey. War selbst bis vor 4 Jahren Banker, habe 6 Jahre im Corporate Investment Banking gearbeitet, davor Strategie gemacht. Und dementsprechend ist dieses ganze Thema Corporate Banking etwas, mit dem ich sehr viel beschäftige, auch gerade in diesen Tagen. Und freue mich sehr, dass ich auf dem Panel dabei sein darf.
So, und Raphael spricht jetzt in seiner Rolle als Payment Banking oder in seiner Rolle als Deutsche Bank?
Ich spreche als Payment und Banking.
Okay, gut.
Als interessierter Marktbeobachter.
Gut. Ja, dann lasst uns mal über Innovation im Corporate Banking sprechen, weil das gemeine Klischee ist, da ist noch nicht so viel passiert, aber auf der anderen Seite, wenn man mal in die Details reingeht, dann doch schon relativ viel. Ich habe ein paar Beispiele gemacht, 360T hier in Frankfurt, immer noch größter Fintech-Exit, hat im FX-Bereich die Margen für die Banken marginalisiert, ist mittlerweile von der Deutschen Börse übernommen worden. Im Cash-Management hat eine Wirecard, eine Adyen, eine Stripe mittlerweile sich vom KMU zu den Large Corporates vorgearbeitet. Im Trade-Bereich mit Taulian, C2FO, im Supply Chain Finance-Bereich Companies gekommen, die schon Milliarden an Transaktionsvolumen, Short-Term Lending, im Supply Chain Financing abwickeln, haben hunderttausende Supplier weltweit und machen da auch eine Marginalisierung und eine Disruption im Supply Chain Finance zulasten der Banken. Und wir haben mit SAP, Ariba, Tradeshift große Tech-Konzerne, die B2B-Marktplätze machen und das kopieren, was eBay sehr erfolgreich in PayPal gemacht hat, nämlich ich bin Marktplatz, ich mache Finanzdienstleistungen und Finanzdienstleistungen wird sehr groß. Insofern, da passiert sehr viel und letzte Woche fand ich auch sehr interessant, Bezos, Gründer und CEO von Amazon, hat in ein Freight-Forwarding-Startup investiert, also die machen quasi die Wertschöpfung der Lieferantenbeziehung und die machen auch Lieferantenfinanzierung, also Supply Chain Finance. Also man sieht, es gibt so vereinzelt Bereiche, wo die Digitalisierung tatsächlich auch im Corporate Banking schon angekommen ist. Und Christian, Frage an dich als blickender Berater, sind das die einzigen Beispiele oder kennst du noch andere Beispiele? Und wie relevant ist das schon im Mindset der Banken, dass das tatsächlich so auftritt und eine Gefährdung darstellt?
Ja. Also ich glaube, es sind sehr spannende Punkte, die du machst, weil ich glaube, dass natürlich die Beispiele sind, über die sowohl Banken nachdenken, aber auch die Kunden schon sehen. Ich glaube, das sind auch gute Beispiele im Sinne, die Digitalisierung voranzutreiben. Ich glaube, was ich nochmal dagegen stellen müsste, ist die Sache, dass wir sehen, jetzt stark eine Digitalisierung ist von den Geschäften im Firmenkundenbereich, die entweder sehr einfach standardisierbar sind und damit massenfähig und damit natürlich, wie du auch richtigerweise sagst, in einem Margenkampf enden können. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir gerade über Sachen reden, wie was PayPal macht und Ähnliches, reden wir auch einfach über einen ganz anderen Customer Experience Ansatz. Also sprich, ich habe letztes Mal einfach für einen Klienten verglichen, die Sprachwahl, die ich habe als SME, wenn ich online etwas quasi abschließe, was mir offiziell als Kredit verkauft wird, was aber kein Kredit ist, sondern de facto einen Factoring-Vertrag, wenn man rein als Banker draufschreiben würde. Der Kunde hat aber das Gefühl, ich habe hier einen ganz besonders tollen Kredit bekommen. Und wenn das vergleicht mit der Sprachwahl, die eine klassische Bank sich nimmt, dann ist da, glaube ich, auch ein ganz großer Unterschied, der dort sichtbar wird. Das ist, glaube ich, ein weiterer ganz wesentlicher Punkt. Dagegen haben wir natürlich auch, dass die ganz klassischen Banken auch nicht wenig tun, um sich zu digitalisieren. Wir sehen es natürlich nur etwas weniger, weil es einfach mehr Zeit braucht, weil wir einfach größere Systeme digitalisieren, größere Prozesse. Also ich glaube, auch da passiert relativ viel. Wir haben auch heute ja schon die ersten Banken, die abschlussfähig sind im Kreditgeschäft bis 1 oder 5 Millionen auf einer Digitalstraße, auch Dinge, die wir vor einigen Jahren nicht hatten. Ja? Ich glaube, das ist aber, wo wir viel sehen. Ich glaube, das Gegenstück ist, was im Corporate Banking immer ganz gerne vergessen wird, ist, der Teil, wo die Marge liegt und wo das spannende Geschäft liegt, ja, der ist natürlich wesentlich weniger einfach zu digitalisieren. Da wird es wahrscheinlich mehr darum gehen, gewisse Dinge im Backend und so weiter zu digitalisieren. Aber auch dort wird es, glaube ich, Entwicklungen geben. Aber ich glaube, immer wichtig zu verstehen, dass das Corporate Banking aber so breit ist, verglichen zu Retail Banking, dass wir unterm Strich an vielen Enden was sehen, da bei einigen Themen Dinge noch nicht sehen, die aber passieren. Und drittens, aber wir Margentöpfe haben, die auf absehbare Zeit, zumindest in meinem Weltbild, nicht durch Digitalisierung in Gefahr sind wie die klassischen Corporate Banken, weil sie einfach komplex und sehr manual labor intensiv sind, wenn das also das Intro-Statement meinerseits.
Jetzt sage ich mal als Fintech-Unternehmer, komplex und manual-intensiv ist eigentlich doch perfekte Ausgangssituation, um die Prozesse zu disrupten. Das war beispielsweise jetzt, Anne scheint jetzt zu funktionieren mit der Verbindung, bei PayPal ja auch so, Acquiring im KMU-Bereich war auch komplex und sehr aufwendig im Onboarding, bis dann PayPal kam und das relativ einfach gemacht hat für den Longtail und sich hochgearbeitet hat. Hallo Anne, klappt das? Hörst du uns?
So, jetzt guten Morgen aus Berlin. Hört ihr mich jetzt?
Ja, sehr gut. Guten Morgen. Kannst du bitte unseren Zuschauern erklären, was du bei PayPal machst?
Gerne. Also ich bin seit 4 Jahren bei PayPal dort als Head of Business Solutions für das Geschäft mit dem Business-Kredit verantwortlich. Der Business-Kredit ist ein Finanzierungsprodukt für Händler, letztendlich hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmer, die bei uns auf der Plattform sind. Und das ist ein komplett digitales Finanzierungsprodukt. Das heißt, sowohl auf der Antragsseite bis hin zum Kreditabschluss als auch dann auf der Rückzahlseite funktioniert alles komplett online und digital.
Vielen Dank. Raphael, wo siehst du denn noch anhand der Beispiele, die ich gerade eben aufgeführt habe, Innovationen, die ich jetzt irgendwie vergessen habe im Corporate Banking?
Ich glaube, das ist, wenn man sich den Markt anschaut und gerade Fintechs, und das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt und auch gesehen, auch als Payment und Banking immer gesagt, B2C ist da, wo meistens es immer anfängt. Bei B2B wird es dann sehr schnell sehr strubbelig und auch sehr hart. Ich fand es sehr schön, weil ich schmunzeln musste. Die einfachsten Prozesse werden dann digitalisiert. Das ist der Eintritt in B2B. Es dauert lange, die Kunden zu bekommen. Es dauert lange, dann Traction zu bekommen. Aber alle Namen, die du genannt hast und auch alle Produkte, die Leute gelauncht haben, zeigen ja, dass du trotzdem in der Standardisierung, trotzdem in den in Anführungsstrichen einfachen Produkten im Corporate Banking trotzdem ja eine Skalierung hinbekommst, sonst wären die Firmen nicht so groß gewesen, sonst würden sie nicht so erfolgreich sein. Also Tradeshift ist ja nun schon relativ alt, ja, hat sich aber schon sehr lange zum Beispiel in dem Trade Financing auseinandergesetzt. Aber du, selbst jemand wie Tradeshift, die halt wirklich sehr gut und auch sehr lange schon dabei ist, du merkst, wie lange es braucht, bevor es dann tatsächlich die Traction bekommt. Und ja, ich bin komplett beim Kollegen von McKinsey, der da sagt, da ist noch viel Manual Labor. Da schmunzelt der ein oder andere sicherlich. Ja? Und vor allen Dingen, das ist nicht mal eben. Also Corporate Banking ist ja durchaus immer noch, wie die Banker immer so schön sagen, auch ein Relationship Game. Und vor allen Dingen, kannst du wirklich jetzt nur mit KMUs Corporate Banking machen? Ja, dann sind die Use Cases wieder sehr klein. Oder ist Corporate Banking nicht sehr schnell auch sehr international, was natürlich dann nochmal die Komplexität in die Höhe treibt?
Hm. Anne, ihr habt ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ihr habt ja neben auch eine Wirecard, ein iSettle, eine SumUp und Co. in diesem ganz Longtail KMU-Bereich angefangen und euch hochgearbeitet. Was du jetzt machst, ist ja Anführungsstrichen das gleiche in grün auf der Landing-Seite. Kannst du uns mal ein kurzes Beispiel geben, wie ihr das Landing macht und was ihr vielleicht anders macht im Vergleich zum klassischen KMU-Landing und ob das vielleicht sogar ein Sprung dann ins Large-Cap-Landing sein könnte?
Gerne. Ja, also wir haben klar, PayPal, Brot- und Buttergeschäft auch mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen angefangen, auch im Payments-Bereich. Und letztendlich haben wir dort auch den größten Bedarf gesehen für eine Finanzierungslösung, um dort unseren Händlern beim Wachstum und Ausbau ihres Kerngeschäfts zu helfen. Und als wir das Produkt aufgesetzt haben, da ging es letztendlich darum, wie können wir ein Produkt schaffen, das möglichst convenient für den Händler ist, was möglichst wenig manuellen Aufwand sowohl auf der Seite bei Abstellung als auch dann bei PayPal für die Verarbeitung bedarf. Und so haben wir sowieso eine komplett digitale Antragsstrecke. Das sind auch ungefähr 4 Klicks. Also man bestätigt seine Identität, also man loggt sich erstmal ins PayPal-Konto ein, bestätigt seine Identität, bekommt dann direkt als Händler angezeigt, welche Kreditsumme PayPal ihm zur Verfügung stellen würde und kann dann auswählen, welchen Rückzahlungsanteil man dann in Zukunft von seinen PayPal-Umsätzen auch wieder nutzen möchte. Das heißt, das ist
haben wir die Verbindung wieder verloren. Dann springe ich doch mal zu Marie-Louise. Was wir jetzt von PayPal gehört haben, ist ja quasi die Digitalisierung der Longtail-Prozesse. Macht ihr das gleich in der Verbriefung oder wo differenziert ihr euch davon?
Ah, könnt ihr mich wieder hören?
Wir haben ein komplettes Internetproblem.
Jetzt kann ich aber Anna wieder hören.
Anna, hören wir dich? Was ist denn mit Marie-Louise und Christian?
Ich höre euch, danke.
Ja? Und Christian?
Okay.
Ah, auch wieder da. Okay. Anna, du wurdest mitten im Satz unterbrochen. Kannst du noch vielleicht die letzten 2 Sätze nochmal wiederholen, bitte?
Ich hoffe, ich finde die richtigen 2 Sätze. Aber also wie gesagt, wir haben komplette Antragsstrecke digitalisiert. Der Händler in seiner PayPal-Umgebung bekommt direkt angezeigt, welche Kreditsumme wir ihm zur Verfügung stellen und kann dann den Rückzahlungsanteil bestimmen, klickt dann auf Absenden und bekommt dann innerhalb von Sekunden eine Zusage oder eine Absage zu dem Kredit und kann dann direkt den Kreditvertrag abschließen und das Geld wird sofort auf das PayPal-Konto transferiert. Das heißt, sind wirklich nur wenige Minuten von der Antragstellung bis Auszahlung des Geldes. Es werden keine weiteren Dokumente benötigt, keine Uploads von BWAs oder Ähnlichem. Was wir über den Wissen aus unserem Payment-Bereich nutzen wir für die Kreditentscheidung.
Das heißt, ihr nutzt die Transaktionsdaten aus dem Payment, die ihr seht, und macht darauf basierend eine Kreditentscheidung. Und das ja insofern ganz anders als die klassische Kreditentscheidung einer klassischen Bank, die eher historisch bedingt von der Bonität kommt, sondern ihr schaut quasi aktuell heute und gestern und vielleicht morgen, was erwartet ihr an Payment-Volumen von dem Merchant?
Genau, ich meine, das ist das, was wir in unserem Ökosystem nutzen können, dass wir unsere Händler letztendlich ja gut kennen und deren Geschäftsverlauf gut kennen. Und das reicht uns, um darauf unsere Risikomodelle zu bauen. Und insofern ist genau ganz anders als der klassische Kreditvergabeprozess und auch genau da, wo gerade Online-Händler, kleinere Online-Händler sich ein Problem hatten, Zugang zur Finanzierung zu finden, weil die Prozesse bei den Banken eben in Bezug auf Historie, in Bezug auf was für Sicherheiten können die Unternehmen auch bieten, was im Online-Bereich ja nicht immer der Fall ist. Man hat da keinen großen Maschinenpark, Lagerhallen etc. zur Verfügung, die man dann auch als Sicherheiten geben kann.
Und ihr macht das jetzt im KMU-Bereich und gibt es da auch Pläne, wenn du überhaupt drüber sprechen darfst, sowas auch im Large-Cap-Bereich zu expandieren, weil ihr habt ja auch die großen Konzerne als Kunden.
Ja, also aufgesetzt ist das Produkt als KMU-Produkt. Letztendlich sehen wir aber auch Bedarf an Finanzierungslösungen von unseren größeren Kunden. Da wird natürlich der Bedarf wesentlich individueller. Ne? Insofern muss man da dann bei der Produktentwicklung viel mehr schauen, was valisieren. Wir haben im Großkundenbereich aktuell eher den Fokus auf andere Finanzierung oder nicht Finanzierung, sondern Finanzlösungen. Da haben wir beispielsweise mit Hyperwallet eine Lösung für Auszahlungen, letztendlich als Produkt eingekauft, 2018 ein Unternehmen gekauft. Und damit können wir Auszahlungen in mehr als 200 Märkte enablen. Das ist insbesondere für alle Marktplätze und Plattformmodelle wahnsinnig interessant und zeigt, dass ja auch Finanzlösungen im Lending-Bereich existieren, sondern dann auch in im Zahlungsverkehr und in anderen Bereichen.
Marie-Louise, wie ist das bei euch? Ist es ähnlich, dass ihr diese Prozesse im Longtail versucht zu standardisieren wie PayPal oder habt ihr dann einen anderen Ansatz?
Naja, wir vergeben nicht direkt Kredite, sondern wir sind im Prinzip eigentlich ein Mittler zwischen den Welten. Wir wollen eigentlich den Banken und auch zum Beispiel Fintechs helfen, dass die wiederum mehr Kreditgeschäft machen können, indem wir im Prinzip im Backend, wenn man so will, denen bei der Refinanzierung helfen. Und durch diese digitale Einzelverbriefung in Echtzeit, die wir eben entwickelt haben, können wir in der Tat eben auch kleinere Kredite, für die es sich normalerweise nicht lohnen würde, weil Verbriefung normalerweise sehr, sehr teuer ist und man dementsprechend auch großes Volumen hat, braucht, die können wir eben dann auch in Echtzeit in Wertpapier umwandeln, das heißt verbriefen und dann auch im Kapitalmarkt platzieren. Das heißt, ja, wir können den Longtail bedienen. Das ist das eine, was wir anbieten können. Auf der anderen Seite wollen wir aber eben auch einen Beitrag für die Banken und auch für Fintechs leisten, dass die im Prinzip einen digitalen Kapitalmarktzugang bekommen. Und das ist genau das, was der Christian von McKinsey auch angesprochen hat. Gewisse Bereiche im Corporate Banking und gerade das, was sozusagen normalerweise verbrieft wird, das ist also das klassische B2B-Geschäft, also auch teilweise Large-Cap-Kredite und so weiter, die werden eben noch sehr manuell im Kapitalmarkt platziert oder können auch gar nicht finanziert werden über den Kapitalmarkt. Und da wollen wir mit unserer Lösung eigentlich helfen, dass die Banken eben auch diese Kredite direkt über unsere digitale Plattform, über den Kapitalmarkt platzieren können.
Christian, jetzt haben wir jetzt zwei Beispiele gehört, wo die versuchen, auf dem Longtail-Bereich die manuellen Prozesse oder nicht profitablen Prozesse zu automatisieren und dann so langsam sich hocharbeiten. Und während vorhin 360T, Taulier, CTFO und Co., die versuchen es gleich mit Lösungen für die Large Caps. Wo siehst du denn die größere Gefahr vom Automatisierung der unprofitablen Prozesse und dann Hocharbeiten im Corporate Banking zu den Large Caps oder Direktadressierung von Large Cap Problemen von Fintechs?
Das ist eine spannende Frage, weil ich wahrscheinlich die Antwort geben will, die keiner hier hören möchte. Ich glaube, die größte Gefahr generell geht momentan von den Banken aus, die das Thema am schnellsten für sich hinkriegen und damit den Wettbewerb unter Druck setzen. Ja, wir haben heute gerade eine Umfrage gemacht, zwischen dem Durchschnitt der europäischen Banken im Corporate Banking und den führenden Banken haben wir quasi das vierfache Niveau des Straight-Through-Processing von Loans. Also wir sagen quasi, 20% der europäischen Banken können heute den Großteil ihrer Kredite quasi standardisiert durchabwickeln auf der digitalen Straße. Der Durchschnitt kann das mit 5% und die führende mit 20%. Das Ding ist noch wenig, aber wo wir herkommen, ist das schon relativ viel. Ich glaube, also, wenn wir wirklich über die Gefahr sprechen, momentan in den nächsten 3 bis 5 Jahren für die etablierten Spieler sind es quasi die führenden Häuser unter den etablierten Spielern, die restlichen Spieler Druck setzen werden. Das ist, wie gesagt, vielleicht nicht hier hören möchte, aber das ist wahrscheinlich momentan, wenn wir über Gefahr sprechen. Wenn wir darüber reden, was ist wahrscheinlich quasi im Veränderungsprozess und dem quasi auch dem Customer Experience Prozess eine relevante Gefahr, die quasi dann auch wirkt auf die anderen Spieler, denke ich mit Sicherheit, dass wir mit dem Beispiel 360T ein sehr gutes Beispiel haben, wo wir quasi Teil des Kapitalmarktgeschäfts sehen, dass der Teil, der quasi automatisierbar ist, dass der quasi dort entsprechend in weiteren Produkten im Kapitalmarktgeschäft möglich. Ich glaube, auch im Bereich Lending gibt es keinen Grund, warum man nicht irgendwann, wenn die Regulatoren auch mitspielen, das Thema hochziehen kann zu größeren Losgrößen im Corporate Banking. Das dritte und für mich wahrscheinlich der entscheidendste Punkt, wir haben es auch gerade gehört von den beiden Kolleginnen, ist dieses Thema, dass der Ansatz in die Customer Experience, der Ansatz in wie spreche ich mit meinem Kunden, wie gehe ich quasi damit um, dass das mit Sicherheit ein relativ großes Thema werden wird, wo ich glaube, Fintechs weiterhin auch quasi unter Druck setzen können, die etablierten Spieler. Vielleicht gehen wir kurz weg von dem Thema unter Druck und Gefahr zur Frage von Kooperation und Partnerschaft. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt gehen in das, was wir gerade auch besprochen haben, in das Thema quasi Ökosysteme und Marktplätze, ja, ich glaube, dort gibt es ein hohes Potenzial auch zur Kooperation. Ich glaube, viele überlegen sich, wie sehen eigentlich quasi Ökosysteme und Marktplätze aus im Corporate Banking. Ja, es gibt mit Sicherheit zum Beispiel im Bereich Trade die eigentliche Frage, welcher Mittelständler will eigentlich eine Versicherung kaufen für den Außenhandel, eine quasi Letter of Credit, und dann noch die Logistik sortieren. Eigentlich will der Mittelständler ja quasi von seinem Werk auf der Schwäbischen Alb oder irgendwo in Norddeutschland sein Produkt nach China, nach Australien, wo auch immer gelangt. Und am liebsten wäre es ihm ja wahrscheinlich, er würde dieses Produkt an der Hofeinfahrt abstellen und es würde dann irgendwann bei dem Endkunden ankommen oder die andere Richtung. Und es würde sich jemand um diesen Prozess kümmern. So, ich glaube, das sind mit Sicherheit Entwicklungen, die auch natürlich dann auch ein nicht reguliertes Geschäft umfassen, wo ich glaube, mit Sicherheit wir gerade durch Digitalisierung eine Beschleunigung dieser Ideen sehen werden. Wir sehen da schon ein, zwei, gerade bei dem Beispiel, was ich gerade beschrieben habe. Aber ich glaube, dort sind auch echte Chancen zur Kooperation, um dort quasi mit etablierten Spielern zu kooperieren und denen quasi Vorteile zu verschaffen. Gibt es auch ein, zwei Fintechs, die bereits dort in die Richtung, gerade bei dem, was ich gerade beschrieben habe, unterwegs sind. Aber ich glaube, von daher würde ich wahrscheinlich davon ausgehen, zusammenfassend, Gefahr ist wahrscheinlich wirklich die Spieler untereinander, von den Leaders zu den Laggards, ja. Ich glaube, dann gibt es eine quasi, ich sag mal, einen Transformationsimpuls. Und dann gibt es das dritte Thema, glaube ich, Kooperationsopportunität, wenn ich so drüber nachdenken würde.
Ich sehe, der Mike hat gleich Fragen vom Publikum. Ich würde aber erst noch mal kurz an Raphael spielen und dann die Publikumsfragen reinnehmen. Anknüpfend an die Aussagen von Christian. Raphael, wie siehst denn du denn da die Rolle der Technologie, sowohl bei den innovativeren Corporate Banken oder Transaction Banken, die Technologie nutzen, um jetzt schneller zu agieren im Vergleich zu ihren Peers, als auch Kooperationsmodelle mit Fintechs, die den Banken helfen? Und eine Grundfrage vielleicht vorab, ist denn die Technologie bei den Large Caps überhaupt ein Thema? Weil die haben ja mindestens genauso alte Legacy-Systeme wie ihre Hausbanken.
Ich glaube, der Punkt, den wir jetzt mehrfach angesprochen haben, ist, es kommt immer auf das Kundensegment drauf an. Ja? Also total valider Punkt mit der Plattformisierung. Stand heute, wie viele KMUs gibt es, die eigentlich nur noch komplett auf eBay ihr Geschäft machen oder komplett auf Amazon ihr Geschäft machen? Und dort, die haben schon den Luxus, dass dort natürlich die Plattform ja dann plötzlich auch noch Financial Services anbieten kann. Ja? Man stelle sich mal vor, dass Amazon zum Beispiel jetzt auch noch Verbriefung, natürlich in Partnerschaft mit dem Fintech anbietet. Ja? Stell dir also vor, was du dort plötzlich end-to-end hinbekommen könntest. Jetzt ein Large Cap wie ein großes produzierendes Unternehmen, wo du Kernkraftwerke von A nach B oder Turbinen von A nach B verschiffst. Ja? Da brauchst du eine gewisse andere Geschwindigkeit, aber wenn wir das Straight-Through-Processing besprechen, wartet jemand gerne, egal ob du klein oder groß bist, auf eine Aussage, ob ich den Kredit bekomme, ja oder nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, Banken und Financial Institutions as such, PayPal als eine sehr interessante Mischung von beidem gerade. PayPal bringt die Technologie, die Plattformen bringen die Technologie, denen fehlt manchmal das Financial Services. PayPal ist an einer schönen Stelle, wo man so ein bisschen beides machen kann. Aber PayPal macht immer noch sehr viel Financial Services an sich as such. Und Banken können nur so viel besser werden, weil sie nur ihr Geschäft machen. Wenn du jetzt aber plötzlich Logistik mit dazu nimmst, Versicherung mit dazu nimmst, wenn du jetzt plötzlich also die Kette end-to-end machst, ja, und jetzt sehen wir die Covid-19-Krise, jeder hat bis jetzt irgendwo in Südostasien oder in China produziert, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Will der Mensch aus der Schwäbischen Alb tatsächlich irgendwo Richtung Asien oder muss der vielleicht wieder zurück? Diese Kette, an der Kette glaube ich tatsächlich, dass noch viel Innovation kommen wird von außen. Und das hat nicht unbedingt was mit Technologie zu tun, wie habe ich jetzt ein COBOL-System und ein Mainframe oder bin ich jetzt super duper Microservice und laufe rum in Squads wie bei Netflix. Ja? Also überhaupt nichts damit zu tun, sondern eher, wie denke ich über diesen Prozess nach und ist der Schritt Financial Services vielleicht einfach zu eng, zu klein? Und muss ich mir die Kette tatsächlich angucken und das Bedürfnis der Kunden angucken? Das Bedürfnis der Kunden mag bei einem KMU, der national ist, anders sein als bei einem internationalen Player, wobei Corporate Banking halt sehr schnell sehr international wird.
Mike, du hast dich hier positioniert mit ein paar Fragen aus dem Publikum. Wollen wir die mal kurz dazwischen spielen oder sollen wir einfach weitermachen in unserem Fahrplan?
Vielen Dank, Jochen. Ja, lass uns doch die Fragen dazwischen spielen, so ein bisschen wie bei Harte Verkehr. Ja, wir haben Zuschauerfragen reinbekommen.
Willst du dich hier hinsetzen, dass man dich auch sieht?
Das läuft aus dem Off.
Okay.
kann mich kurz setzen. Aber ich gehe wieder. Ein gewisser A. Anonymous fragt, und zwar an PayPal, an die Anna, welche Servicekanäle stellt ihr für die Händler bereit und welche werden am stärksten genutzt? Warum? Und warum?
Also ich nehme mal an, damit sind Customer Support gemeint.
Customer Support? Ja.
Ja.
Also Servicekanäle. Also letztendlich haben wir die, wir haben einen Business Support für PayPal für Händler und einen Customer Support für unsere Endkunden oder Verbraucher. Was wir sehen beim Business-Kredit, da haben wir eine spezielle Hotline, die wird gar nicht so viel gebraucht. Letztendlich ist das Produkt wahnsinnig selbsterklärend und es gibt relativ wenige Fragen dazu. Das hat hier, aber prinzipiell bieten wir die gleichen Kanäle an wie für unsere anderen Produkte, also anrufen, Chat und ja, anrufen und Chat.
Weitere Frage?
Ja. Bevor wir noch weiter sammeln, der Dirk Elsner fragt, kann man grob sagen, wie hoch der Anteil abgelehnter Kreditanfragen ist?
Dirk Elsner von der DZ Bank.
Ja, komisch.
Das kann man grob nicht sagen, weil das komplett auf das Segment ankommt und die Frage, an wen man auch vermarktet. Ne? Insofern ist das eine sehr schwer zu beantwortende Frage.
Das war es an Fragen?
Nee, aber ich sammle noch ein bisschen.
Okay, und komm dann noch mal. Gerne noch weitere Fragen und dann kommt der Mike gleich nochmal. Marie-Louise, jetzt haben wir irgendwie diesen Covid-19-bedingten Lending-Boom. Ändert das und letztendlich mit den Banken, mit denen auch ich spreche, da kommt so ein bisschen die alte Kraft rüber nach dem Motto, wir sind jetzt wieder wichtig und der Kunde braucht uns und wir haben jetzt wir tun sogar unsere Margen ausweiten. Ändert das irgendwas an den grundlegenden strukturellen Herausforderungen, Problemen, also Profitabilität, Digitalisierung etc.?
Ja, ich glaube, dass Covid-19 natürlich für die Banken jetzt nochmal eine Riesenchance ist, zu zeigen, wie systemrelevant sie sind und dass das natürlich auch die Bundesregierung gesagt hat, am schnellsten können wir einfach über die Banken dieses Geld jetzt auch an die Unternehmen rausbringen, weil die eben existierende Geschäftsbeziehungen haben. Das heißt, die Banken sehen, wie wichtig das ist, diese existierenden Geschäftsbeziehungen zu haben und dass das eigentlich das Gold ist, auf dem sie sitzen. Aber es ändert eigentlich aus meiner Sicht nichts an den strukturellen Problemen, die die deutschen und europäischen Banken eigentlich haben. Gerade die deutschen Banken haben eine sehr, sehr geringe Profitabilität. Das heißt also im Prinzip ist dieses klassische Zinseinkommen-Businessmodell eigentlich überholt in Zeiten von Negativzinsen. Das heißt, man muss sich eigentlich ein neues Businessmodell überlegen. Dann sind natürlich auch die Eigenkapitalanforderungen gestiegen, werden nochmal mit Basel IV steigen. Das heißt, die Banken werden weniger Eigenkapital für Lending-Aktivitäten zur Verfügung haben, müssen im Prinzip noch mehr aufbauen. Wo soll das Geld herkommen? Dann ist natürlich auch das Problem, dieser Lending-Boom hat natürlich dazu geführt, dass jetzt viel Liquidität im Markt ist. Aber die Frage ist, wie lange hält das eigentlich? Rutschen wir nicht vielleicht doch in eine Rezession? Und kann das nicht auch zu erhöhten Kreditausfällen bei den Banken führen? Also mit den Banken, mit denen wir sprechen, die sagen schon, dass sie damit rechnen, dass die Kreditausfallraten sicherlich sehr steigen werden, was wiederum zu explodierenden RWAs bei den Banken führt, also Risk-Weighted Assets. Das heißt also, die Banken, glaube ich, müssen in den nächsten Monaten, wenn sozusagen diese künstliche Geldflut endet, auf jeden Fall sich Gedanken machen, wie sie sich auf die Zeit danach einstellen und wirklich wieder profitabel haben und ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln können.
Christian, der Raphael sagte gerade eben das Buzzword Plattformisierung, was ja im Retail Banking A und O ist und ja auch mehr und mehr mittlerweile ins Corporate Banking ankommt. Jetzt ist die Rolle der GAFAs, die die Plattformisierung im Retail-Banking machen, ja im Corporate-Banking nicht so groß, sondern da haben wir halt andere GAFAs. Also wir haben die Microsofts, die SAPs, die Salesforces dieser Welt. Siehst du die mit ihren Plattformen im Corporate-Banking eine Rolle wachsen, die GAFA im Retail-Banking hat oder bekommen wird? Oder ist es ein komplett anderes Spiel?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein teilweise anderes Spiel, weil wir hatten es auch vorhin schon mal gesagt, die Grundthematik, und das hat auch Raphael gesagt, die Grundthematik ist ja, im Firmenkundengeschäft spielt der persönliche Kanal zu der Bank immer noch eine relativ große Rolle. Zweitens ist das auch momentan, wenn wir die Daten erheben, auch wir haben jetzt gerade eine Reihe von persönlichen Interviews mit Mittelständlern geführt. Da reden wir jetzt von wirklich das im deutschen Mittelstand, irgendwo zwischen 15 Millionen Umsatz bis einer Milliarde. Ja. Dann hört man dort sehr eindeutig, dass der Bedarf an auch eher quasi Zunahme von Beratung, Zunahme von zur Verfügung stellen von Sektorwissen, von Einblicken, eher zunimmt als abnimmt. Das ist natürlich auch durch Covid-19 befeuert. Wir haben eine ganze Reihe von Firmenkunden, die jetzt natürlich auch vor allem jeweils in Schwierigkeiten sind oder sehen, da am Horizont Schwierigkeiten kommen, schätzen in der Situation gerade durchaus diesen persönlichen Kontakt, jemand, der ihnen quasi hilft, dieses Problem zu lösen. Und eine sehr persönliche Sichtweise ist nach den letzten Jahren, diese Trendkurve ist auch momentan immer noch in eine Richtung unterwegs. Das heißt, die in dem Kerngeschäft von quasi Beratung, Finanzierung, Strukturierung und Lösung von komplexeren Problemen wird diese Schnittstelle bleiben. Das heißt, die Plattformisierung aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, wird sich sehr stark eben wieder auf Teilbereiche fokussieren. So, jetzt zu deiner Frage konkret. Ich glaube, die spannende Frage ist zum einen, welche Rolle können diese Spieler spielen bei der quasi Digitalisierung der Banken und der Digitalisierung der Schnittstellen der Banken zu ihren Kunden? Absolut. Zweitens, und nicht ganz unwichtig, ist, glaube ich, insbesondere die Rolle der ERP-Anbieter, also der Softwareanbieter, die Finanzsoftware der Unternehmen liefern. Ja, das ist ein ganz spannendes Feld. Da sehen wir jetzt schon, wenn man so in die Schweiz blickt, gibt es dort Softwareanbieter, wo ich quasi meinen Kreditantrag standardisiert für alle Banken, die mich betreuen, aus dem System rausladen kann und an die Banken direkt schicken kann. Ja, aber das sind Trends, wo man sieht, dass die Rolle dort der Verlinkung zwischen diesen Systemen und den Banken wichtiger werden wird. Wie das am Ende genau aussieht, glaube ich, da ist die Jury noch draußen. Ich glaube, da gibt es alle möglichen Hypothesen. Ich glaube, wichtig ist es, diese Schnittstelle, die wird an Bedeutung gewinnen und die gegenseitige Integration wird an dieser Stelle an Bedeutung gewinnen und damit auch der Plattformisierung quasi helfen. Ich glaube aber, dass das eher über Kooperationsmodelle gehen wird als quasi klassische Disintermediationsmodelle. Aber das kann auch anders aussehen und wird auch anders aussehen, je nach Größenklasse des Corporates. Aber ich glaube, das ist mit Sicherheit der Bereich, den ich persönlich am spannendsten finde, ist quasi dieses Zusammenspiel dieser Systeme mit den Banksystemen.
Mhm. Danke. Raphael, lass mal kurz über die GAFAs nochmal sprechen. Ist Corporate Banking für GAFAs überhaupt relevant? Ich meine, die haben die ganzen Kunden als die Large Caps als Kunden. Oder sagen die, kommen erstmal Fokus auf Retail Banking? Ja,
überhaupt nicht. Also man unterschätzt vielleicht hier in Europa, wie wichtig oder wie groß ein Amazon for Business in den USA schon ist, wo ich am Ende des Tages von Research and Development Tools bis hin zu Maschinerien schon kaufen kann. Mhm. Vielleicht sieht man das nicht. Dauert das länger? Ja. Ich bin aber komplett bei Christian. Nicht ganz uneigennützig arbeitet McKinsey ja mit SAP an so einem Projekt gerade schön zusammen. Also ich glaube tatsächlich daran, dass ERPs durchaus ein Punkt sein können, genauso wie Fintechs und damit halt so die GAFAs der Corporate Bank. Die sind bereits in den Systemen drin. Du hast das Vertrauen, weil sie sind Teil deiner normalen Business-as-usual-Operation. Und wenn du dort probierst, natürlich dann die Standards zu implementieren mit, sei es, dass SAP einen eigenen Marketplace aufmacht oder SAP jetzt als Beispiel für ein ERP-System, ja, also auch alle anderen, dass ich daraus quasi eine Verlängerung hinbekommen kann in Financial Services. Total richtig, total sinnvoll und, glaube ich, auch etwas, was du nicht aufhalten lassen kannst. Das, worauf wir aber immer wieder zurückfallen werden, ist, Corporate Banking ist strubbelig. Das ist halt das Brot- und Buttergeschäft. Da kann jeder von uns mitspielen. Und nochmal, das ist ein riesengroßer Markt und ein riesengroßer Spielplatz, wo alle mitspielen können. Wenn du aber One-Offs hast, wenn du wirklich Strukturen hast wie, keine Ahnung, eine Mining Company, die jetzt mal drei von diesen Monster-Trucks irgendwo von A nach B strukturieren muss und verkaufen muss, ab da wird es halt nicht mal reproduzierbar. Ab da wird halt auch ein GAFA nicht sagen können, das ist Schablone A, ich mache das und ich roll das einfach über den Markt aus. So gut das ist, was insbesondere Marie-Louise macht mit der Verbriefung, was halt ein Markt ist, der sonst eigentlich immer nur Marken und großen etablierten Playern da war, jetzt demokratisierst du das, auch wieder so ein Schlagwort, was wir immer benutzt haben. Ja. Aber was man ja merkt im Corporate Banking ist, es gibt nicht nur einen Angreifer, sondern der Markt entwickelt sich weiter, die Kunden entwickeln sich weiter und du hast unterschiedlichste Kundengruppen, um die sich auch unterschiedlichste Player und Challenger kümmern und angreifen wollen, was total fair ist, was ich auch glaube, was wir brauchen, weil diese Innovation die Kunden einfach haben wollen. Kann nicht weiterhin sein, dass du alles manuell machen musst und dass ein Straight-Through-Processing von 2% ist in 2020, das kriegen wir besser hin als Industrie, ich glaube als alle. Ja? Und das erwarten auch die Kunden. Die erwarten in ihrem Konsum, ja, wenn ich bei PayPal irgendetwas kaufe, klick und ich bin glücklich, ich muss ja noch nicht mal mehr mein Passwort eingeben. Warum sollte ich in meinem Businessleben nicht ähnliche Experiences auch hinbekommen? Aber das liegt an der Industrie, diese ganze Friktion, diese ganze Komplexität, so weit es geht, rauszunehmen, so gut es geht.
Wir haben noch 5 Minuten und ich habe ja etwas provokativ am Anfang so diese Beispiele gebracht, wo Fintechs direkt gegen die Banken gehen. Lass uns vielleicht jetzt mal als Abschluss überlegen, welche Möglichkeiten Fintechs mit Banken machen. Also da kann ich ja als Traxpay mein Hauptjob reden, wo wir Supply Chain Finance Lösungen bieten für die Banken und die Innovationen den Banken bringen. Marie-Louise mit der Verbriefung. Marie-Louise, jetzt mal aus deiner Warte, sind die Banken überhaupt bereit, da Hilfe anzunehmen? Wie ist denn deine Erfahrung da in der Diskussion?
Ja, also die Banken sind auf jeden Fall bereit, weil die natürlich auch erkennen, was der Christian ja auch gesagt hat, dass sie einfach Probleme haben und dass sie einen Backlog haben bei der Digitalisierung und auch wie Raphael gesagt hat, natürlich auch, dass ihre Kunden einfach jetzt gute Produkte haben wollen, die eben auch mehrere Probleme vielleicht auf einmal für sie lösen. Und das kann eine Bank nicht leisten. Die kann nicht leisten, dass sie irgendwie gleich eine Supply Chain, Logistik-Lösung auch noch mit anbietet oder auch eine digitale Verbriefungslösung. Das ist extrem kompliziert aufzusetzen für eine Bank. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass sie sich da einen Partner suchen. Und das sehen wir. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass oft die Vorstände sagen, ja, wir wollen es unbedingt machen und auch erkennen, dass das jetzt was passieren muss. Aber die ganzen Prozesse bei einer Bank und auch dieser ganze Mittelbau, der das umsetzen muss, der muss auch mit werden. Und da merkt man dann doch, dass die Prozesse sehr, sehr, sehr banken, da auch aus vielleicht vermeintlicher Sorge vor dem Regulator, den Banken, da ist es doch schwer, wirklich Gebotenichtigkeit zu zeigen. Und das sehe ich auf jeden Fall noch sehr viel Nachholbedarf. Aber erkannt ist das Problem bei den Banken.
Und Christian, wie ist deine Sicht da drauf?
Ja, ich glaube, ich stimme Marie-Louise zu. Ich glaube, es ist auf jeden Fall erkannt, dass es in diesem, bei dem an Backlog und was ich Breite und Tiefe dessen, was nötig ist, es nicht ohne Kooperationen gehen wird. Und das sind quasi sowohl Fintechs als auch GAFAs, als auch, glaube ich, ganz andere Spieler. Wir hatten davor über das Trade Finance Ökosystem gesprochen. Das ist absolut, glaube ich, erkannt. Ich bin genau dabei, dass es natürlich eine Frage immer ist, der Umsetzung und auch dieses Herantastens. Ich sage mal, ist das jetzt wirklich eine Kooperation? Habe ich hier irgendwann das Risiko der Disintermediation? Also wie weit können wir eigentlich da zusammen vorangehen? Ich glaube auch, dass diese ganze Covid-19-Situation, die ja auf der einen Seite, ich hatte es gerade gesagt, die persönliche Komponente stark betont hat, aber auf der anderen Seite natürlich allen gezeigt hat, wie schnell man eigentlich digitalisieren müsste, um in solchen Situationen, vor allem, und das wollen wir nicht hoffen, länger dauern würde, benötigt werden würde für die Banken. Also da, glaube ich, Thema erkannt. Ich glaube, man sieht viel, was passiert. Ist das so schnell wahrscheinlich, wie sich einige unserer Klienten auf der quasi obersten Ebene wünschen würden, glaube ich nicht. Ja, aber ich glaube, das mit Sicherheit ist auch das, wo ich vermute, in den nächsten Monaten, gegeben mit diesem Covid-19-Eindruck, eine ganze Reihe von Veränderungen und Beschleunigungen sehen werden.
Anne, jetzt mal von der PayPal-Seite gesehen. Ihr investiert ja auch in Startups und habt da Innovationsprogramme. Jetzt im Vergleich zu den etablierten klassischen Banken seid ihr 100.000 Mal innovativer und schneller unterwegs. Macht ihr das auch, dass ihr da über Partnerschaften Innovationen in die Company reinbringt?
Ja, total. Also PayPal ist letztendlich sehr stark über Partnerschaften groß geworden. Partnerschaften, Kollaboration ist so Teil unserer DNA. Pardon. Und wir sehen uns letztendlich mehr so als Enabler des Ökosystems und haben da schon seit Jahren sehr viele Partnerschaften aufgebaut, sei es mit Visa, Mastercard, aber auch mit den Banken. Mit der Deutschen Bank arbeiten wir seit Jahrzehnten zusammen. Und nur so lässt sich das Geschäft über 200 Märkte hinweg überhaupt aufbauen und nur so lässt sich Innovation dann auch vorantreiben. Wir schauen auch immer, wo sind interessante Felder, wo wir investieren, wo lohnt es sich dazu zu kaufen oder zusammenzuarbeiten. Also das ist immer, was macht man selber, was kauft man dazu und wo kooperiert man. Das ist letztendlich Teil von Diskussionen, wo wir neu hineingehen oder wo wir weiter Innovation treiben.
Wir sind durch. Ich glaube, wir haben auch keine Zeit mehr für irgendwelche Publikumsfragen, Mike, oder?
Doch, wir können uns sicherlich ein, zwei Fragen gönnen. Es gibt einige Fragen und wir haben ja schon angekündigt, dass wir die Fragen sammeln und vielleicht auch im Nachgang nochmal an die Protagonisten stellen. Erst einmal nochmal von unserer Seite vielen Dank für all die remote teilnehmen. Hat ja dann doch jetzt gut geklappt und eine große Runde. Das freut uns. Die Frage von jemand Unbekannten. Welche Rolle an dem Zusammenspiel von ERP und Banken spielen Standards? Eigene API für Kundenbindung oder breiter Standard über alle?
Irgendwas brummt sehr laut.
Ja. Habt ihr auch einen Brummen? Ich brumm, ja. Ihr brummt,
ne? Jetzt brumm weg. Ah, ja, sehr
gut. Kannst du mal solche Frage mal wiederholen? Welche Rolle an dem Zusammenspiel von ERP und Banken spielen Standards?
Wer will das nehmen von euch? Christian vielleicht?
Nee, hör nicht. Wieder hängt ein Stück weit davon ab, was hier schon mehrfach gesagt worden ist. Ich glaube, in dem quasi Massenteil des Geschäfts natürlich muss es am Ende über Standards gehen. Weil ansonsten, glaube ich, wird das sehr schwierig und auch sehr kleinteilig. Die Frage ist natürlich, wie sieht das im Zweifelsfall aus, wenn wir uns in quasi maßgeschneiderte Lösungen verlinken müssen bei größeren Konzernen? Das ist eine andere Frage, die ich auch gerne meinen IT-Partner-Kollegen überlassen würde. Aber ich glaube, im Kern natürlich muss es um Standards gehen. Ich glaube, APIs sind ein großer Schritt in diese Richtung. Auch wenn sie bis jetzt, glaube ich, nicht so stark genutzt werden, wie das viele vermutet hätten vor der Einführung.
Noch eine Frage?
Oder? Ja, Fragen haben wir ganz viele. Der André aus Pinneberg fragt, wer ist das Frontend der Zukunft für Corporates? Bank? ERP?
Willst du das mal machen?
bevor du antwortest, in welcher Rolle antwortest du?
Ich antworte nur in Payment und Banking. Ich glaube, vielleicht auch an die anderen, wie ihr es seht, ich glaube, es kommt drauf an. Am Ende des Tages kommt es darauf an, auf welchen Use Case. Es kommt darauf an, über welches Produkt, über was löse ich. Macht das Sinn, wenn ich jetzt das Beispiel PayPal nehme? Ich bin ein PayPal-Kunde, ich generiere dort sehr viel Umsatz. Wird meine erste Anlaufstelle mit einer so guten User-Interaction, wie PayPal sie anbietet, im Merchant-Portal, wird das meine erste Anlaufstelle sein? Ja, vermutlich. Sonst würde Anna keinen guten Job machen, was wir alle glauben, was sie tut. Aber es wird drauf ankommen. In dem Moment, wo du halt aus dem Kontext raus bist und sagst, naja, es geht aber gerade um eine Investition oder um eine Finanzierung für etwas, was ich nicht auf der Plattform PayPal gerade abwickle, sondern vielleicht bin ich sowohl online als auch offline. Vielleicht ändert sich dann das Mindset, vielleicht gehe ich dann doch zu meiner berühmt-berüchtigten Hausbank. Also ich glaube, es gibt keine richtige und keine falsche Antwort. Es kommt vermutlich drauf an.
Schönes Schlusswort. Passt ja immer irgendwie, es kommt darauf an.
Ja, also ich glaube, das ganze Thema ist gerade erst am Anfang. Wir werden vermutlich noch viel, viel sehen, sowohl Fintechs, die disrupten, als auch Fintechs, die mit Banken sehr erfolgreich sind, als auch reine Bankenlösungen. Ich glaube, das wird uns in den nächsten BEX-Konferenzen im nächsten Jahr noch viel begleiten. Vielen, vielen Dank für den Support von euch und die Meinung. War sehr hilfreich. Vielen Dank für Raphael, der schon eingesprungen ist. Und wir freuen uns auf die weitere Entwicklung. Und ich gebe das Wort an den
Mike. Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir haben eine ganz klitzekleine Umbaupause und sind in wenigen Sekunden wieder für euch da. Entschuldigung, da ist die Kamera. In wenigen Sekunden wieder für euch da und dann geht's weiter mit dem Holger Schmidt, dem Netzökonom.